Liebes Tagebuch, ich hatte vor kurzem wieder so ein Gespräch, das mir hängen geblieben ist. Gar nicht, weil irgendwas jetzt dramatisch war, sondern weil es irgendwie so typisch war. Da sitzt ein Unternehmer mir gegenüber, so Mitte 60, war ein Leben lang im Betrieb, die Hände sinnbildlich noch am Maschinenöl. Und er sagt diesen einen Satz, der irgendwie mir immer häufiger begegnet. Ich will's ja richtig machen. Ich will nur nicht, dass das Lebenswerk am Ende verwässert. Und auf der anderen Seite sitzt jemand, der übernehmen soll. Sohn, Tochter, manchmal auch extern. Und man merkt, der Wille ist da. Kompetenz oft auch. Aber zwischen den Zeilen diese leise Unsicherheit. Welche Entscheidung darf ich wirklich treffen? Wo endet Respekt und wo beginnt meine eigene Führung? Und genau da beginnt die eigentliche Spannung. Denn ja, Unternehmensnachfolge ist selbstverständlich ein juristischer, steuerlicher, organisatorischer Prozess. Der Papierkram eben. Und ohne diese Ebenen geht es nicht. Punkt. Aber gleichzeitig, und eben zu oft unterschätzt, ist Nachfolge auch ein Moment, in dem sich Verantwortung, Kultur und vor allem Identität neu sortieren müssen. Und wenn genau das nicht bewusst gestaltet wird, kann selbst die sauberste Vertragslage in der Praxis nachher holpern. Also, lass mal über Nachfolge sprechen. Nicht aus romantischen Gründen und auch nicht als softes Coaching-Thema. Nein, die harte Realität im Mittelstand. Aber eben dazu die Dimension, die oft den Unterschied macht. Ganz wichtig, bevor wir anfangen, wenn wir über Nachfolge reden, dann reden wir hier nicht über Einzelfälle. Ganz im Gegenteil eigentlich, wir reden über eine strukturelle Welle. KfW zum Beispiel zeigt, dass bis Ende 2029 jährlich rund 109.000 Inhaberinnen und Inhaber aus dem Mittelstand ihren Rückzug planen, mit dem Ziel, den Betrieb zu übergeben. Gleichzeitig könnten ebenfalls laut KfW jährlich rund 114.000 Unternehmen stillgelegt werden. Boah. Also nicht nur Übergaben, sondern auch eine wachsende Zahl an Fällen, in denen schlicht geschlossen wird. Und 57% der mittelständischen Unternehmen und Unternehmer sind 55 Jahre alt oder älter. Das ist also kein Bauchgefühl. Das ist ein heftiger demografischer Shift. Und jetzt kommt die zweite Ebene dazu. Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn schätzt für den Zeitraum 2026 bis 2030, also in den nächsten 4 Jahren, rund 186.000 Unternehmen, die zur Übergabe anstehen. Und auch die DIHK hat natürlich mit der Unternehmensnachfolgepraxis viel zu tun, hat über 50.000 persönliche Kontakte im Beratungswesen dort gehabt und über 10.000 Beratungen durchgeführt und dabei festgestellt, dass es mehr als doppelt so viele Unternehmen in Nachfolgesituationen gibt wie Interessenten. 92% der IHKs sagen, Schließung wird erwogen, weil einfach kein Nachfolger gefunden wird. 2/3 der Unternehmen sagen, dass der Fachkräftemangel einfach ein Treiber ist und es einfach nicht nachhaltig weiterbetrieben werden kann. Die Hälfte sagt, es sind grundsätzlich gestiegene Kosten. Und 40% begründen das Schließen vor Weitergeben mit der Belastung durch komplizierte Regelungen, Bürokratie etc. Der übliche Papierkram. Also, das bedeutet, dass Nachfolge nicht im Vakuum passiert, sondern vielmehr unter Druck, und zwar wirtschaftlich, personell und regulatorisch gleichzeitig. Viel zu tun also. Und genau deswegen ist eben Nachfolge heutzutage nicht einfach nur der Übergabeprozess, Unterschrift links, rechts auf Seite 5 und so weiter, sondern eben ein absoluter, essentieller Transformationsprozess, und zwar im laufenden Betrieb. Deswegen ist so meine These, dass Unternehmensnachfolge ja ein juristischer und wirtschaftlicher Vorgang ist, vor allem aber eine Mehrebenen-Transformation, bei der Verantwortung, Kultur und Entscheidungslogik neu geordnet werden müssen. Oder anders gesagt, Verträge regeln Eigentum und Haftung, ja. Aber ob das Unternehmen danach dann stabil weiterläuft, entscheidet sich oft oder vielmehr eher daran, ob Verantwortung und Identität anschlussfähig mitgeklärt werden. Und, again, wenn ich hier über Identität spreche, dann meine ich das nicht als Selbstfindungsreise, sondern als absolut praktische Frage. Wofür steht das Unternehmen wirklich? Was ist Kern, was ist Gewohnheit? Welche Entscheidungen sind typisch wir und welche waren eher so typisch Chef? Wenn man das nicht trennt, wird nämlich Übergabe schnell zur Reibungsfläche. Und damit sind wir eigentlich bei dem zentralen Punkt oder die Frage, die sich bei Nachfolge eigentlich stellen oder mitstellen sollte, ist, wer trägt hier eigentlich Verantwortung, wofür? Kleiner Spoiler, alle. Aber an verschiedenen Stellen und in unterschiedlicher Ausprägung. Gehen wir mal rein. Da haben wir natürlich Nummer 1, liegt auf der Hand, denke ich, die Verantwortung des Übergebenden. Altinhaber, Senior. Stell dir folgende Situation vor. Montagmorgen, 7.15 Uhr. Zweite Führungsebene hat ein Joe Fix, offiziell leitet jetzt der Nachfolger. Doch bevor es losgeht, kommt eine Nachricht. Ja, der Senior möchte noch kurz mit rein. Okay. Er setzt sich dazu, stellt 2 Fragen, lächelt. Und dann kommt dieser Klassiker. Ja, macht ihr mal. Aber so wie wir es früher gemacht haben, hat's halt funktioniert. Okay, das passiert. Die Runde ist direkt wieder im alten System. Klar, ist menschlich, aber eben gleichzeitig ein absolutes Risiko, weil die Verantwortung des Übergebenden ist nicht nur Anteile zu übertragen. Es ist ein Rollenexit und diesen glaubwürdig zu gestalten, halt nicht nur juristisch. Und klar zu kommunizieren, wer entscheidet ab jetzt was. Das Lebenswerk nicht über informelle Macht zu schützen, sondern über klare Prinzipien zu übergeben. Und ein Satz, der in der Praxis Gold ist, weil er eben Klarheit schafft, ist als Übergebender: Ich bleibe verfügbar, aber ich entscheide nicht mehr. Ich bin Rat und nicht Regie. Finde ich eigentlich ganz passend. Wenn der Senior das nicht sauber kann, dann entsteht nämlich das, was viele Teams spüren, aber eigentlich niemand sich traut auszusprechen, und zwar doppelte Autorität. Und doppelte Autorität bedeutet, Entscheidungen dauern länger oder sie sind schlichtweg unklar. Verantwortung wird vermieden, weil es auch da nicht klar ist, wer entscheidet hier. Und somit werden Konflikte letzten Endes personalisiert. Verantwortungsbereich Nummer 2 sind demgegenüber natürlich die Übernehmenden, die Juniors, Käufer, wie auch immer. Hier ist die Falle oft anders. Der Übernehmende trägt Verantwortung nicht nur für Wachstum, sondern auch für die Übersetzung. Und zwar die Übersetzung oder Transition, wenn man so will, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Kultur und Strategie, zwischen Respekt für das Alte und Führung des Neuen. Heißt, wenn wir mal wieder in unsere Praxissituation da kommen, die Nachfolgerin kommt rein, modern, strukturiert, gut ausgebildet. Sie sieht sofort 10 Themen, Digitalisierung, Arbeitgebermarke, Produktportfolio, Pricing, Vertrieb. Alles cool, sie meint's gut, ey. Aber was der Betrieb hört ist, alles ist falsch, alles ist alt, alles muss neu. Uff, okay. Und dann passiert nämlich was Typisches, Widerstand wird als Rückständigkeit gelesen, obwohl es eigentlich nur ein Identitätsschutzreflex ist. Die Verantwortung des Übernehmenden ist nämlich würdigen, bevor man verändert, begründen, bevor man fordert und einen Kern definieren oder bewusst darüber sein, bevor man umbaut. Ein extrem praktischer Satz, der Teams dabei an Bord holt, finde ich, ist: Wir modernisieren nicht gegen die Vergangenheit. Wir modernisieren, damit das, was gut ist, bleiben kann. Nummer 3. Die Verantwortung von Gesellschafter, Beirat, in vor allem vielen Familiennachfolgen natürlich die Familie. Denn gerade im Family Business sind die größten Konflikte gar nicht unbedingt im Organigramm, sondern in der Küche am Wochenende. Verantwortung heißt hier Governance klären. Wer hat welche Rechte, Pflichten und wo sind Grenzen? Konflikte nicht über den Betrieb austragen, sondern, und auch vor allem keine Parallelkommunikation, keine Flurfunkregierung etablieren. Das wird sehr schnell sehr schwierig. Praxisszene. Der Nachfolger entscheidet etwas und am Wochenende sagt die Tante beim Kaffee: Naja, also dein Vater hätte das niemals so gemacht. So, Ab Montag diskutiert der Betrieb diese Aussage. Nicht, weil die Tante eine Machtposition hat, sondern weil sie Teil der Familienidentität ist. Das lässt sich nur durch klare Spielregeln entschärfen. Wer spricht jetzt hier eigentlich im Namen des Unternehmens? Was ist also Unternehmenskommunikation und was ist einfach Familiendiskussion? Wer hat welche Informationsrechte und welche Themen gehören in ein Familiengremium und welche halt in das Management? Das hat nichts mit Soft-Sein zu tun, sondern es ist einfach schieres Risikomanagement. An vierter Stelle gibt es die Verantwortung des Führungsteams, quasi die Sandwich-Position. denn diese zweite Ebene entscheidet in der Praxis, ob Nachfolge stabil wird, weil sie nämlich diese Kultur trägt, sie Stimmungen von links und rechts, oben und unten, wie man es nehmen will, übersetzt und vor allem umsetzt. Bedeutet in unserem Szenario, Nachfolger kommuniziert eine neue Strategie und die zweite Ebene, die sitzen alle da und nicken. Okay? Und sagt danach in den Teams, naja, schauen wir mal, was davon übrig bleibt. Hui, damit ist jede Veränderung natürlich tot, bevor sie überhaupt begonnen hat. Verantwortung der zweiten Ebene ist, Loyalität zu zeigen, ohne unkritisch zu sein, ganz klar. Feedback nach oben zu geben, ohne den Chef zu unterlaufen. Orientierung zu geben, statt Gerüchte zu verstärken. Heißt als Leitsatz für die Führungsebene, die zweite Ebene ist in der Nachfolge nicht nur Umsetzer, sondern ein Stabilitätsanker. Zuversicht geben. Und an fünfter Stelle haben wir natürlich noch das Thema externe Berater, denn das ist, glaube ich, was einfach extrem schnell total vernachlässigt wird oder außer Acht gelassen wird, dass natürlich auch die bei so einem Gesamtprozess und vor allem während Transformationen, bedingt durch Nachfolge, stattfinden, natürlich immer noch irgendwo involviert sind. Und auch die tragen eine Verantwortung dafür, dass Transformation bei Nachfolgen gelingt. Denn hier gilt es, oder es ist ein Stichwort, das Wichtige, nämlich Augenhöhe. Denn die Wahrheit ist, ohne gute Steuer- und Rechtsberatung fliegt dir die Nachfolge aber gehörig um die Ohren, gar keine Frage. Aber gleichzeitig ist es hilfreich, wenn zum Beispiel ein Steuer- oder Rechtsberater nicht einfach nur den Vertrag fertig macht, sondern auch Umsetzungsrisiken spiegeln kann. Denn genauso wie wir es vorhin eingangs hatten mit der DIHK-Perspektive, die ganz klar zeigt, der Engpass ist häufig nicht eben die Idee, sondern so ein bisschen das Matching und das Umfeld. Bedeutet, dass gute Berater mehr können, mehr adressieren, und zwar beides, Struktur und Vertrag, und halt diesen Realitätscheck mitbringen. Was bedeutet das für die Organisation und Führung im Alltag? Okay, also, jetzt haben wir so ein bisschen die Realität sortiert. Nachfolge ist juristisch, finanziell, organisatorisch, zusätzlich die Frage von Verantwortung, Führung, Identität. Okay. Jetzt kommt natürlich der Teil, der, wie ich finde, mit am entscheidendsten ist. Nicht nur über Verantwortung und jetzt muss das getan werden und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, okay, klar, verstanden. Aber was machen wir jetzt, wenn wir IDT, also Identity Driven Transformation, auf Nachfolge anwenden wollen? Nicht jetzt unbedingt im Sinne von Motivation als Haltungspapier, sondern vor allem konkret im Arbeitsmodus. Ich möchte dich nochmal auf ein Szenario mitnehmen, das so oder so ähnlich wahrscheinlich in unzähligen Mittelstandsunternehmen existiert. Stellen wir uns kurz Folgendes vor. Ein inhabergeführtes Unternehmen, sagen wir 70 Mitarbeitende, ist im B2B-Geschäft unterwegs, hat eine gute Marge, solide Kunden. Der Gründer, nennen wir ihn Thomas, hat über 30 Jahre das Unternehmen aufgebaut. Respekt erstmal an der Stelle. Und dann haben wir die Tochter, nennen wir sie Laura. Sie soll übernehmen. Sie ist smart, kompetent, hat auch außerhalb gearbeitet, bringt also wertvolle Praxis mit und vor allem neue Impulse. Formal läuft alles. Es gibt Steuerberater, es gibt Anwälte, Notar, Finanzierungsfragen, Gesellschaftsvertrag, vielleicht eine schrittweise Übergabe. Cool. Und trotzdem gibt es dann eben Sätze, die sich immer wieder dann auf einmal häufen. Wir verlieren die Leute, wenn wir jetzt zu viel verändern. Wir verlieren den Markt, wenn wir jetzt zu wenig verändern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich da schon komplett rausziehen kann, versus ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich wirklich schon entscheiden kann. Okay. Klingt vielleicht vertraut. Das ist der Punkt, an dem IDT ins Spiel kommt. Und nicht anstelle der juristischen Übergabe, logischerweise, die muss ja passieren, sondern am besten parallel dazu. Und zwar, um Handlungsfähigkeit zu sichern. IDT schafft nämlich in Nachfolgesituationen ein Entscheidungssystem, das gleich drei Dinge gleichzeitig tut. Erstens, es trennt sauber zwischen Substanz und Gewohnheit. Zweitens, es macht Verantwortung sichtbar. Wer entscheidet was, ab wann, mit welchem Mandat, hatten wir ja eben. Und es übersetzt Zukunftsdruck in einen steuerbaren Transformationspfad, vor allem der zum Kern passt. So könnte man das ungefähr angehen. Erster Schritt ist eben nicht ein Workshop, sondern erstmal ein pragmatischer Realitätscheck. Also 60 bis 90 Minuten zusammenzukommen und einige Fragen zu klären. Welche Nachfolgeform liegt natürlich vor, intern, extern, stufenweise sofort, ist Eigentum und Führung getrennt etc. Was ist so der Zeitkorridor für die wesentlichen Veränderungen? Und wo drückt es gerade real? Also welche Themen sollen angegangen werden? Führung, Strategie, Kultur, Kunden, Team, Zahlen? Und vor allem, was wollen wir erreichen? Was wäre ein guter Zustand in 12 Monaten? Und jetzt nicht visionär, es wäre doch schön, wenn, sondern überprüfbar. Das konkret soll es gebracht haben. Im Ergebnis ist es ein kurzer Satz, der vom Prinzip den gemeinsamen Auftrag auf den Punkt bringt. Zum Beispiel, wir sichern die Führungs- und Entscheidungsfähigkeit in der Übernahmephase und definieren einen Transformationspfad, der Kern und Zukunft zusammenführt. Wichtig? Klingt banal? Es ist aber nicht. Weil in Nachfolgen oft alle alles wollen. Und damit wird dann irgendwie nichts wirklich steuerbar. Da sind wir wieder bei dem Priorisieren ohne echte Prioritäten. Jetzt kommt der eigentliche IDT-Hebel im Anschluss daran. Jetzt haben wir den Status quo erfasst, jetzt bauen wir den Kompass. In Nachfolgesituationen nutzen wir ihn wie so ein bisschen wie so ein Dreiklang. Einerseits den Kern. Wofür steht dieses Unternehmen wirklich? Und das nicht als Werbespruch, sondern hart und echt und authentisch da reinzugehen. Ehrlich sein. Eine ehrliche Entscheidungslogik haben. Die zweite Dimension und die Rollen natürlich. Welche Rollen gibt es? Was bedeutet das für Führung hier? Da auch so ein bisschen zu schauen, was sind so die Ambitionen? Und natürlich dann Richtung. Welche Zukunft ist anschlussfähig? Welche wäre ein Bruch? Der Identity Compass hat diese 4 Komponenten. Die History, die Origin Story, das, was zurückliegt, woher wir gewachsen sind, gegenüber den Ambitionen, die eigenen Stärken und dann, wie wir es in einer vergangenen Episode ja schon hatten, die Dirty Darlings, der Schweinehund. All diese 4 Komponenten und angewandt auf diese eben 3 Dimensionen, sag ich mal, sind wichtig zu bedenken und nicht so als Wunsch und wäre doch schön, sondern Anschlussfähigkeit an sämtliche Stakeholder, an Kunden, an das Team, an den Markt, an die Führung. Und als Output ist dann hier jetzt nicht so ein, oh, jetzt haben wir so ein Feel-Good-Dokument oder irgendwas, sondern vor allem ein kompaktes Profil. 1, 2 Seiten, wie auch immer, die später im Alltag als Referenz dienen. Eigentlich am liebsten als großes Poster in jedem Büro hängend. Dass jeder, der morgens reinkommt, sagt, das sind wir und auf Basis dessen führen wir unsere Entscheidung. Und dann kommt natürlich die Praxisübersetzung. Wir stellen Fragen, die im Mittelstand selten sauber beantwortet sind. Oder wir tauchen da zumindest rein. Was ist euer nicht verhandelbarer Qualitätskern? Was ist eure Daseinsberechtigung im Markt, jenseits von wir sind zuverlässig? Was ist euer Wettbewerbsvorteil, den ihr nicht aus Versehen kaputt reformiert? Und was davon ist tatsächlich Kern und was ist einfach nur Chef-Style? In vielen Betrieben ist der Kunde nämlich an den Chef gebunden. Sinnbildlich, nicht ans Unternehmen. Und das ist eine Identitätsfrage, die nämlich dann auf einmal ganz knallhart ökonomisch wird, weil die Frage, die sich stellt, ist, wie machen wir aus diesem Chefvertrauen eine Systemverlässlichkeit? Wir haben eben schon über das Thema Verantwortungsarchitektur gesprochen. Wer trägt wofür Verantwortung und eben nicht so in einer, kein Buzzword-Zeugs oder sowas, sondern in einer klaren Matrix. Dinge gegenüberstellen, Entscheidungsfelder definieren, sei es Personal, Investitionen, Produktportfolio, Marke, Finanzierung, strategische Partnerschaften zum Beispiel. Und ganz wichtig dabei ist auch einfach nicht nur wer, sondern auch ab wann, weil manche Dinge sich nun mal eben gegenseitig den Ball zuspielen. Beispiel, Laura entscheidet eine Investition in ein neues CRM. So, jetzt sagt Thomas, ihr Vater, im Flur zur IT, wartet mal, ich will mir das nochmal ansehen. Zack, Autorität ist wieder diffus. Und in so einer Decision Rights Matrix wird das besprechbar, ohne dass es eskaliert. Zu sagen, hey, wir haben definiert, Thomas, du bist Advisor und Laura ist Owner. Du gibst Feedback bis Freitag. Entscheidung ist nämlich dann Montag. Das ist nicht hart. Also es fühlt sich vielleicht hart an, aber vor allem ist es klar. Heißt, aus einem emotionalen Machtkampf wird so ein professioneller Entscheidungsprozess. Das erhöht Geschwindigkeit, senkt Reibung, stabilisiert Führung. Was haben wir also jetzt gemacht? Wir sind in den Status quo eingetaucht. Wir wissen, wo wir stehen, wo die Baustellen sind. Wir sind in die Identität, in die Kultur, in das Wesen, den Herzschlag des Unternehmens eingetaucht und haben einen Kompass entwickelt. Wir haben entschieden, wer mitreden darf und wann und wofür und können jetzt vom Prinzip ein Narrativ bilden. Ein Satz, der alles zusammenhält, wenn man so will. Klingt weich, ist in der Praxis aber eigentlich extrem wirkungsvoll, denn wir formulieren ein Narrativ, das intern Orientierung schafft, und zwar für alle. Nicht als Marketing, sondern eben als gemeinsame Wahrheit. Zum Beispiel, wir bewahren unseren Qualitätskern und unser Kundenversprechen. Gleichzeitig modernisieren wir Prozesse und Führung so, dass das Unternehmen ohne Personenkult stabil wächst. So ein bisschen so ein Mission Statement für Identity-Driven Transformation im Nachfolgeprozess. Warum ist das so wichtig? Naja, weil ohne so ein Narrativ jede Veränderung als Angriff gelesen wird. Man kann sie ja gar nicht kontextualisieren, man kann sie gar nicht zuordnen. Jede Bewahrung wird als Stillstand sonst gesehen. Und mit diesem Narrativ wird eben beides kompatibel. Veränderung nicht als Angriff, Bewahrung nicht als Stillstand. Die Organisation bekommt ein Warum. Und zwar ein Warum, das nicht polarisiert, sondern einfach Widerstand und Gerüchte reduzieren kann. Und wenn wir das haben, haben wir die strategische Grundlage, um eine Roadmap zu bauen. Ob 90 Tage, 12 Monate, 36 Monate, erstmal zweitrangig. Aber wir haben die Chance dann zu stabilisieren, zu systematisieren und vor allem langfristig zukunftsfähig zu machen. Und so wird Nachfolge nicht als Ende einer Ära erlebt, sondern so ein bisschen so ein geplanter Übergang in ein neues vielleicht, aber vor allem robustes System. Und ganz schlussendlich wollen wir es natürlich unrüttelbar machen. Wir müssen das an Messgrößen koppeln. Und jetzt nicht 1000 KPIs und irgendwelche anderen Sachen, sondern ein Set, das Nachfolgerisiken einfach auf den Tisch bringt. Entscheidungsfähigkeit, Führungsstabilität, Kundenstabilität und Umsetzungsgrad. So ein bisschen in der Roadmap. Das ist wichtig, weil sonst ist Nachfolge einfach so, die passiert dann so im Nebel. Und dann fühlen alle viel, aber keiner kann konkret steuern. Und wir wollen ja Bauchgefühl vermeiden, beziehungsweise aus Bauchgefühl Management machen. Wenn du gerade in der Nachfolge steckst, als Senior, als Nachfolgerin, als Teil der Familie, als Führungskraft, dann ist mein Wunsch nicht, dass du mehr über Identität nachdenkst, sondern dass du Klarheit baust, bevor Reibung entsteht. Nicht nur auf dem Papier, sondern eben im Alltag. Denn am Ende geht es um mehr als Eigentum. Es geht um Zukunftsfähigkeit, um Verantwortung für Menschen, die jeden Morgen in diesem Betrieb kamen und auch noch kommen sollen. Liebes Tagebuch, ich glaube, Nachfolge ist einer der wenigen Momente, in denen man wirklich sieht, ob ein Unternehmen die ganze Zeit nur eine Person war oder ein echtes System. Aber das ist eine Frage, die man gestalten kann. Hey da draußen am digitalen Empfangsgerät. Danke, dass du dir diesen Eintrag der Transformation Chronicles angehört hast. Ich hoffe, du konntest ein paar gedankliche Post-its kreieren. Wenn du mehr erfahren möchtest, deine Veränderungen mit IDT angehen willst oder volle Kanne den Diskurs eröffnen, dann connecte dich gern mit mir auf LinkedIn. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.